Was für gegensätzliche Freunde, dieser Mr. Peaks und der Jammerlappen, die wir gerade da im Videoclip gesehen haben, die beiden. Der eine hat als Berufswunsch Verkläger oder Richter, weil er das so gut kann und es ihm Spaß macht, den anderen vorzuhalten, was sie verkehrt machen und sie am liebsten dafür auch bestrafen. Und der andere, der will Liebhaber werden, wie sein Papa, alle lieb haben, nicht nur die Leute, bei denen es einfach ist, sondern auch bei den seltsamen und schrägen Vögeln. Also ich finde das als Berufswunsch mit dem Liebhaber deutlich attraktiver. Leider stelle ich bei mir selber aber fest, dass da auch so einer in mir steckt, der gerne mal Leute verklagen oder sie sogar noch lieber bestrafen würde. Besonders da, wo man mir gegenüber was falsch macht oder ja, wo was verkehrt gemacht wurde und ich unter den Auswirkungen dann leiden muss. Ich möchte heute mit der Predigtreihe zum Vater Unser weitermachen. Wir waren bei der Bitte an Gott, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich möchte heute noch ein drittes Mal über diese Bitte predigen, weil mir noch ein Aspekt auf dem Herzen liegt, den ich mit euch teilen möchte. Also die Bitte im Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, diese Bitte ist ja in der Wir-Form formuliert. Und man kann es so verstehen, mit wir sind wir alle gemeint, im Grunde aber jeder Einzelne. Und dann bedeutet diese Bitte, bitte vergib uns unsere Schuld, heißt dann für mich persönlich, ich bitte, dass Gott mir meine Schuld vergibt. Man kann es so individuell verstehen. Darüber habe ich auch in den zwei Predigten vor 3 und 4 Wochen, darauf bin ich eingegangen, auf dieses persönliche Verständnis, weil es eben auch wichtig ist. Schuld ist immer was Konkretes, was uns letztlich irgendwie voneinander trennt, sei es von Gott oder auch voneinander. Schuld ist immer etwas, was konkret passiert, was uns belastet und denjenigen belastet, an dem wir schuldig geworden sind. Und durch Vergebung soll eben dieses, was als Trennung da reinkommt, in eine Beziehung aufgehoben werden oder was als Belastung entsteht, das soll verschwinden. Darum ging es in den letzten 2 Predigten vor 3 und 4 Wochen. Wer die nicht mitgekriegt hat, kann sie über die Webseite gerne nachhören. Ich möchte heute bei der 3. Predigt über diese Bitte noch in eine tiefere Dimension mit euch reinschauen bei dieser Bitte um Vergebung, weil man die nicht nur individuell verstehen kann, sondern auch kollektiv. Also ganz wörtlich, vergib uns unsere Schuld, dass wir uns als Menschheit begreifen, die vor Gott steht, die vor Gott schuldig geworden ist und die dafür um Vergebung bittet. Vergib uns unsere Schuld, Gott, für das, was an Schlimmem in dieser Welt geschieht. Vergib uns unsere Schuld für das, was wir einander antun oder was wir einander schuldig bleiben. Ich denke, dieses kollektive Verständnis ist auch sehr, sehr wichtig bei dieser Bitte im Vater Unser. Denn die Gefahr ist enorm groß, dass wenn wir sehen, wo andere etwas Schlechtes oder Schlimmes tun, dass wir meinen, wir wären was Besseres, weil wir nicht ganz so schlimme Sachen tun wie sie. Dass wir uns letztlich über sie erheben, dass wir vielleicht innerlich reinkommen in die Rolle eines Verklägers oder gar eines Richters, so wie wir es in dem Videoclip mit dem Jammerlappen gerade gesehen haben. Ich möchte jetzt einige Beispiele nennen, was man so wahrnehmen kann in der Welt, was so passiert, wo Menschen sich verkehrt verhalten, wo sie etwas Schlimmes tun. Und achtet mal bei euch innerlich drauf, was sich so vielleicht für Reaktionen einstellen. Zum Beispiel, wenn Menschen eingebildet sind. wenn die so richtig ja, cool daherkommen und ja, so was vermitteln, so was Überlegenes, was Erhabenes, was Unangreifbares. Wie es euch dann innerlich geht damit? Ob ihr den da am liebsten verklagen oder richten würdet? Oder wenn ihr euch vorstellt, ihr beobachtet, wie Eltern sich gar nicht richtig um ihre Kinder kümmern, wie sie die vernachlässigen oder wie sie sie rumkommandieren. Wenn ihr mitkriegt, wie jemand fremd geht oder alles Geld versäuft, was er hat. Wenn über Migranten gehetzt wird. Die Tür wird gleich zugemacht, ja. Genau. Oder dass Kinder so viel Lärm machen, genau, wenn die da mit Duplo spielen. Genau. Sehr gut. Oder Politiker, die Corona-Maßnahmen treffen, die aus meiner Sicht absolut daneben sind. Oder wo Kinderpornos gedreht werden und dann vertickt werden und Leute sich das reinziehen. Wenn Arbeiter, die in Schlachthöfen arbeiten, ausgebeutet werden, wenn über Gott gelästert wird. Die Liste kann man beliebig ergänzen. Kennt ihr dann auch so diesen inneren Reflex? Wie kann man nur? Wie kann man nur so Sachen machen? Wie kann man nur so drauf sein? Wo dann so sich vielleicht im Inneren der Ankläger meldet, so, das ist alles falsch, was die machen. Der Richter sich meldet, die gehören bestraft. Alle eingelocht oder ja, nach Australien geschickt und keine Schiffe mehr dahin gefahren, so ungefähr. Wo dann bei euch, also ich kenne das von mir, dann plötzlich vielleicht auch so die Grenze verschwimmt zwischen der Sache, die schlecht ist, und der Person, der man am liebsten eins draufgeben würde. Und wo im eigenen Herzen es sich so meldet, also ich bin so nicht. Jesus hat ein interessantes Gleichnis erzählt, das beleuchtet, wie es in unserem Herzen aussehen kann. Gerade bei Leuten kann das passieren, die sehr darum bemüht sind, Gott zu gefallen, all das ja, richtig zu machen, was Gott möchte. Es steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, könnt ihr nachlesen, Vers 9 bis 14. Und Jesus erzählt da, dass einer, der eben zu denen gehört, dazu gehört, die sich eifrig darum bemühen, Gott zu gefallen, dass der am Tempel ist und bei sich selber betet und dann so spricht: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Kein Räuber oder Ungerechter, kein Ehebrecher oder auch nicht wie, und da war noch ein anderer, der gebetet hat, wie dieser Zöllner, einer, der sich auf Kosten der anderen bereichert, der jetzt auch da im Tempel gebetet hat, im Gleichnis von Jesus. Und Jesus bewertet es in Vers 14 so, und er sagt, jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und es geschieht so schnell, wenn wir die Sünden anderer sehen, dass wir in die Versuchung reingeraten, uns über sie zu erheben. Dass unsere Seele meint, weil wir nicht so sind wie die, wären wir was Besseres. Es ist eine so große Hilfe, wenn wir immer wieder über unsere eigene Fehler und Sündhaftigkeit stolpern. Wenn wir das erkennen müssen, dass wir im Grunde auch ja, viele Fehler haben. Weil uns das hilft, uns dann nicht über andere zu erheben. Ich möchte da jetzt ein Beispiel weitergeben. Ist eigentlich ganz harmlos, was ich da erlebt habe. Aber es war mal wieder sehr bezeichnend, wie man sich doch in Bezug auf die eigene reine Weste täuschen kann. Es ist ja noch die Zeit, wo man die Steuererklärungen machen kann, um sie rechtzeitig dann abzugeben. Und ich habe das vor einigen Wochen gemacht und habe dann festgestellt, als ich das machen wollte, die Software, mit der ich das bislang gemacht habe, die kann man nur noch dieses Jahr nutzen, nächstes Jahr wird die eingestellt, ist die nicht mehr zu gebrauchen. Es wird ein neues Verfahren im Internet angegeben und dann habe ich mir gedacht, okay, ob du jetzt in einem Jahr dich umstellst oder jetzt, dann machst du es doch besser jetzt, dann hast du für die nächste Zeit erstmal wieder Ruhe. Also habe ich mich an dieses Projekt, völlig anderes Verfahren da, rangewagt. Und es lief so schwierig. Und dann sah das alles anders aus da auf der Webseite als in dem Programm. Und irgendwo der gleiche Text, aber komplett anders aufgemacht. Ich habe mich da drin überhaupt nicht zurechtgefunden, war völlig überfordert. Und irgendwann habe ich dann gemerkt an einer Stelle, ich habe es dann trotzdem versucht, das da alles schön einzugeben. Und an einer Stelle denke ich, wer hat denn das programmiert? Ja? Die missbrauchen uns als Anwender, als Versuchskaninchen, ja, für ihre unausgereiften Geschichten. Und dann habe ich das Projekt gecancelt, bin wieder zu der alten Software gegangen und es war wie nach Hause kommen. Ruckzuck war das erledigt, hatte ich die Sachen eingegeben und dann war ich nochmal neugierig, wirklich genau an die Stelle zu gehen, die mir in dem neuen Probleme gemacht hat, und zu schauen, wie war das im Alten. Und dann kam plötzlich die Offenbarung. Da war nichts falsch programmiert bei dem Neuen. Das war meine persönliche Blindheit. Da war eine Überschrift, aber die wir einer anderen Farbe gehalten, als ich es erwartet hatte. Ich habe die völlig übersehen und die Überschrift hat alles erklärt, was ich darunter nicht verstanden habe. Und dann habe ich gemerkt, ja, das war mein Fehler, aber man ist so schnell dabei, die Probleme woanders zu wittern und ich war mir so sicher. Also ich habe wirklich gedacht, ja, ich bin da Versuchskaninchen für unausgereifte Dinge. Und das war mal wieder so eine gute Übung, wo ich gemerkt habe, es hilft mir, barmherziger zu werden mit anderen und ihren Fehlern. Denn vielleicht sind es gar keine Fehler, die ich als Fehler im Moment gerade so empfinde. Aber auch da, wo es tatsächlich echte Fehler sind, auch da barmherziger zu werden, weil ich ja auch Fehler mache. Bin ich froh, dass ich niemanden rund gemacht habe für die Sache, denn im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war ja mein Missverstehen. Ich glaube, es ist wirklich gut, diese Bitte im Vaterunser und vergib uns unsere Schuld eben nicht nur individuell zu verstehen, sondern eben auch kollektiv. Und damit auszudrücken, wir brauchen alle die Vergebung Gottes. Vergib uns unsere Schuld, unser Vater im Himmel, vergib sie uns. Denn wenn wir das so verstehen, dann kann sich damit ausdrücken, dass ich weiß, ich habe genauso meine Fehler wie andere, die schuldig werden. Ich stehe nicht über ihnen. Wir brauchen alle die Vergebung und die Gnade Gottes. Wir Menschen, wir haben in uns so eine Neigung, so eine Tendenz, dass wir die Welt in Schwarz und in Weiß einteilen. Dass es die Schlechten gibt, die Bösen, die Falschen und wir. Wir gehören natürlich zu den Richtigen, zu den Guten, zu den Wahren. Diese Einteilung in Schwarz-Weiß, und wir sind bei den Weißen dabei, die hat eine enorm identitätsstiftende Kraft. Das ist der Grund, warum Sekten dann auch so Zulauf erhalten, weil die im Grunde vermitteln, wir sind die einzig Wahren. Und es kann auch Gemeinden infizieren, dieses wir sind die allein wahren Christen, wir sind die allein Richtigen, wir sind die wirklich Sündlosen und wir sind die, die die richtige Gotteserkenntnis haben und so weiter. Und die anderen mit Vorsicht zu genießen. Wenn man so in Schwarz-Weiß denkt und die Menschen so einteilt, dann ist es so schön einfach, die Trennlinie zu ziehen zwischen Böse und Gut, zwischen Schwarz und Weiß. Wenn wir in die Bibel schauen, dann entdecken wir aber, Die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist, die Trennlinie zwischen Gut und Böse, die läuft durch jedes menschliche Herz. Wir alle können uns zum Schlechten hin orientieren, wir können uns auch zum Guten hin orientieren. Wir werden immer wieder vor die Wahl gestellt, auf wen wollen wir hören? Wollen wir auf Gott hören und das Gute? Oder wollen wir auf den Versucher hören, den Verführer, der uns versucht zu ködern? Die Wahrheit ist, die einen sind nicht besser als die anderen. Wir sind alle Sünder und wir alle entsprechen nicht mehr dem, wie es von der ursprünglichen Schöpfung her, vom Ursprung der Schöpfung her von Gott gedacht war, wie er uns Menschen angelegt hat. Wir können uns so leicht außerhalb dieses Bereichs stellen, wo wir die Gnade Gottes brauchen, indem wir meinen, die anderen sind ja schlechter als ich, und dann so uns selber suggerieren, ja, wir sind ja besser als die. Wenn wir sagen, vergib uns unsere Schuld und wirklich das so meinen, dass wir uns mit identifizieren mit der Schuld dieser Welt, dass da irgendwie auch was in uns steckt, was uns da nicht wirklich von abhebt, dann machen wir damit deutlich, wir stehen nicht außerhalb, sondern wir bekennen, wir sind Teil einer Welt, die die Erlösung, die die Gnade Gottes braucht. Wir sind Teil einer gefallenen Welt, die auf die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes angewiesen ist. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich das höchste Gebot. In seinem zweiten Teil des höchsten Gebots heißt ja die Formulierung, die uns meistens geläufig ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das findet sich nicht nur im Neuen Testament, das findet sich auch schon im Alten Testament, im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Ich habe mir das in der Vorbereitung nochmal angeschaut. 19 von 20 Übersetzungen übersetzen es auch so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, was geläufig ist, was die meisten von uns kennen werden. Das Interessante ist, dieses wie dich selbst, im Hebräischen lässt sich das auch anders übersetzen. Ich habe das ja im Studium, ich habe das mal gehört, habe es dann direkt nachgeschaut und habe dann gesehen, ja, es stimmt. Man kann liebe deinen Nächsten wie dich selbst auch übersetzen. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Er ist dir ähnlich. Man könnte auch sagen, er ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie du. In der Übersetzung von Martin Buber vom Alten Testament klingt diese Übersetzungsmöglichkeit an. Da heißt es, der hat ein bisschen blumige Sprache, der Buber, halte lieb deinen Genossen. Halte lieb deinen Genossen dir gleich. Da klingt etwas von dem an, ja, dein Genosse ist dir gleich, der ist dir ähnlich, der ist im Grunde wie du. Vergib uns unsere Schuld, zu sehen, der, den ich da gerade sehe, den Bösen, der irgendwas Schlimmes, was Doofes macht, irgendwie steckt das wahrscheinlich auch in mir. Dieses Potenzial zum Schlimmen und Schrecklichen, das tragen wir alle in uns. Menschen sind zu den schlimmsten Sachen fähig, sie sind aber auch zum Besten fähig. Dieses Potenzial steckt einfach in den Menschen. Und wer sagt mir, wer gibt mir die Sicherheit, wenn ich nicht in anderen Umständen leben würde oder groß geworden wäre, dass ich nicht vielleicht auch so drauf wäre wie derjenige, den ich da gerade im Blick habe, der ganz üble Dinge tut. Ich habe das bei mir selber an dem Beispiel Fremdgehen gemerkt. Ich bin christlich geprägt aufgewachsen und für mich war Fremdgehen unvorstellbar. Geht gar nicht, seinen Partner, seine Partnerin verlassen, mit jemand anders was anfangen. Da war ganz tief in mir ein richtig starker Moralapostel. Der wusste, was richtig ist Und den Moralapostel kennzeichnet ja, dass er sich dann durch seine Überzeugung überlegen fühlt. Gegenüber denen, die halt eben da eine Probleme haben und die da Dinge falsch machen. Dieser Status, den ich da so für mich als Moralapostel hatte, das war meine Identität. Ich wollte zu den Guten und Richtigen gehören und wusste, was richtig und was falsch ist und was, dass ich sowas nie machen würde. Und ich stand, damit ich diesen Status, meine Identität erhalten kann, natürlich immer unbedingt auf der Bremse. Deswegen habe ich mir dann auch schwer getan, überhaupt eine Freundin zu finden, weil man muss ja gleich hier am Anfang das Fremdgehen vermeiden und deswegen sich am besten gar nicht einlassen auf eine Frau und so. Im Lauf der Jahre hat Gott an diesem Moralapostel was verändert. Dieser Moralapostel, der in mir war, der hat die Liebe Gottes immer tiefer kennenlernen dürfen. Und dieser Moralapostel, der durfte immer mehr abdanken und ich durfte meine Identität in Jesus kennenlernen und finden. Und dadurch bin ich freier geworden. Und in diesem Freierwerden habe ich plötzlich gemerkt, bin ich auch nicht mehr so geschützt vor den Verführungen und vor den Angriffen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, und da bin ich richtig erschrocken darüber, dass bei mir plötzlich in einer bestimmten Situation plötzlich Fremdgehfantasien waren, die kannte ich nicht. Die waren vorher einfach nicht existent, dass ich mir hätte vorstellen können, tatsächlich ja, fremd zu gehen. Und es ist so plötzlich so real gewesen, nur in Gedanken, ich habe nichts gemacht, ja, aber wo ich gedacht habe, krass, wie sehr man auf der Bremse stehen kann und man fühlt sich richtig. Und wenn Gott einen in die Freiheit führt, dann wird das Ganze viel, viel unsicherer. Und ich entdecke plötzlich in mir ein Potenzial zum Fremdgehen, wo ich vor 20, 30 Jahren gesagt hätte, der Tobias steht da drüber. Der wird es nie ein Problem sein. Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt. Und wofür ich früher andere verachtet oder verurteilt habe, ich stelle plötzlich fest, oh, dieses Potenzial schlummert offenbar tatsächlich auch in mir. Habe ich mir meine Herkunftsfamilie aussuchen können, die mir bestimmte moralische Werte vermittelt hat? Habe ich mir meine Veranlagung aussuchen können? Oder die Erziehung, die mir zuteil geworden ist, die guten Vorbilder, die ich vielleicht im Leben gehabt habe? Stabile Randbedingungen, unter denen ich aufwachsen durfte. Vielleicht ist meine reine Weste nur ein Mangel an Gelegenheit, weil es keine Frau ernsthaft darauf angelegt hatte, mich zu knacken, ja? Ich finde es so wichtig, dass wir zu dem persönlichen Verständnis, dem individuellen Verständnis dieser Bitte, vergib uns unsere Schuld, auch in dieses kollektive Verständnis reinfinden und es wirklich wörtlich verstehen lernen, vergib uns unsere Schuld. Wir sind ein Typus Mensch und in dem steckt alles drin an Potenzial, zum Guten wie zum Schlechten. Für uns persönlich ist es super wichtig, dass wir die Vergebung Gottes erfahren für unsere persönlichen individuellen Sünden. Weil Gott uns liebt, ist ihm das auch wichtig für uns, dass wir diese Vergebung erfahren können. Aber für Gott ist auch wichtig, dass sich unsere Herzenshaltung verändert, und zwar den anderen Menschen gegenüber. Dass wir uns nicht über andere Sünder erheben. Die Rolle des Anklägers, das ist von der Bibel ganz klar, die ist vergeben. Das ist der Teufel, das ist der Satan, der ist der Ankläger, der auch das Volk Gottes ständig verklagt. Die Rolle des Richters ist auch vergeben. Gott wird uns richten. Uns ist wichtig, dass wir nicht versuchen, Ankläger oder Richter zu sein, uns das letztlich anzumaßen. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 1 bis 2, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und Lukas 6, Vers 36 sagt Jesus, seid nun barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und wenn wir uns anschauen, was nach dem Sündenfall passiert ist, sie mussten raus aus dem Paradies, sie mussten raus aus dem Garten Eden. Sie haben die Gottesunmittelbarkeit verloren, mit all den negativen Folgen, die daraus geworden sind, die daraus entstanden sind. Und es muss auch negative Folgen haben, wenn wir uns von Gott abwenden, weil wir sonst nicht mehr zu ihm zurückfinden. Aber es geht Gott nicht darum, dass wir dadurch kaputt gehen, dass wir verdammt werden. Das ist nicht Gottes Absicht, sondern Gott zielt auf die Wiederherstellung der kaputten Beziehung zu ihm ab. Und zwar, dass es eine Beziehung zu ihm wird, ohne störende Belastung. Und was hat Gott deswegen gemacht? Er hat sie zwar rausgeschickt aus dem Paradies, sie haben das Paradies verloren, aber Gott hat sie nicht allein gelassen. Er hat sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Jesus sagt ein paar Verse vor, in der Bergpredigt, bevor er dann das Vaterunser bringt, in Matthäus 5, Vers 45, dass Gott seine Sonne aufgehen lässt über Gerechte, auf der Seite Gerechte und Ungerechte, dass er es regnen lässt über Böse und Gute. Und dass sich darin sogar die Liebe Gottes zu seinen Feinden zeigt. Das ist der Liebhaber, von dem der kleine Igel, Mr. Peaks, gesprochen hat, der eben nicht nur die Leute liebt, die ihm genehm sind, wo es einfach ist, die lieb zu haben, sondern der auch die liebt, wo es schwierig ist, wo es schmerzt, die einem feindlich gesonnen sind. Und Jesus betont in dem Zusammenhang, dass wir darin Gott ähnlich werden sollen, als Kinder Gottes. Matthäus 5, Vers 48 sagt Jesus, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und da finde ich, geht es nicht anders, als eben auch vergib uns unsere Schuld kollektiv zu verstehen. Eben nicht nur individuell, sondern auch für das Miteinander. Es wird immer wieder eine Entscheidung sein. Lassen wir uns darauf ein, auf dieses kollektive Verständnis, dass Gott unseren Blick weitet, dass wir von unserem hohen Ross runterkommen, wo wir schnell andere dann anklagen oder richten wollen und so weiter, wo wir uns über andere erheben, wo wir uns besser fühlen, sondern dass wir uns wirklich einlassen, wir sind alle Sünder, wir sitzen im selben Boot, wir leben alle von der Gnade Gottes. Und dieses Verständnis, dieses kollektive Verständnis, wir brauchen alle die Gnade Gottes, das hilft dann auch, dass wir unseren Schuldigern leichter vergeben können. Wie es ja dann in der Bitte weiter heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass wir eben unserem Nächsten vergeben, weil er so ist, wie ich im Grunde auch, ja. Deswegen vergebe ich meinem Schuldiger, der ist nämlich genauso auf die Vergebung angewiesen wie ich. Und es ist so wichtig auch für den priesterlichen Dienst, den Gott möchte, den wir ausüben sollen in dieser Welt, zu dem wir berufen sind als Kinder Gottes, dass wir vor Gott eintreten für andere. Ich kann doch vor Gott für den anderen nur gescheit eintreten, wenn ich mich nicht über ihn erhebe, wenn ich ihn nicht ablehne, wenn ich ihn nicht verurteile, sondern wenn ich bereit bin, mich mit unter seine Schuld zu stellen. Und genau das ist es doch, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er hat sich mit unter unsere Schuld gestellt, obwohl er nicht schuldig war und ist für uns gestorben. Und Jesus hat am Kreuz für seine Feinde gebeten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dass wir auch mit dieser Herzenshaltung diejenigen, die Schlechtes und Schlimmes tun in dieser Welt, dass wir für sie um Vergebung bitten. Gott will, dass seine Liebe Kreise zieht. Vor 2000 Jahren hat er durch Jesus da was reingepflanzt in diese Welt, was sich ausbreiten soll. Wie wir es letzten Sonntag gehört haben, im Grunde die positive Fassung dieses Virus. So wie ein Virus uns infiziert und was Negatives mit uns macht, so möchte die Liebe Gottes uns positiv infizieren und sich ausbreiten, dass sie verströmt wird. Ich habe ja die Predigtreihe überschrieben, zum Vater Unser, die Predigtreihe überschrieben, Beten verändert uns und die Welt. Und ich wünsche uns, dass wir uns so auf das Vater Unser einlassen können, auch an dieser Stelle, auch mit dieser Formulierung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, damit, dass wir es nicht nur individuell sehen, sondern auch immer mehr lernen, im Kollektiv zu sehen und zu wissen, das verbindet uns mit Gott. Wenn wir uns unter die Schuld dieser Welt stellen, uns nicht darüber stellen, sondern uns mit reinbewegen und die Brücke schlagen zu den anderen Menschen hin, die Gott noch nicht kennen und die ihn aber auch ganz dringend brauchen oder die Gott schon kennen, aber sich gerade nicht so verhalten, als würden sie ihn kennen und die ihn auch ganz dringend brauchen. Amen.